Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Horst Seehofer wird auf dem CSU-Parteitag in Bayern als Vorsitzender bestätigt, mit verhaltenem Applaus. Die Ermittlungen zu den Anschlägen in Indonesien führen ins Umfeld der Al-Qaida. Die Zürcher Kantonalbank plant einen speziellen Krisenfonds für kleine und mittlere Unternehmen. Das schafft sie aber nicht alleine. Dann Regen und Schnee sorgen für schwierige Verkehrsverhältnisse auf Straßen, Schienen und dem Wasser bei uns. In Italien sterben 3 Menschen. Und ein neuer Kampfsport lässt Boxen wie Kuscheln aussehen. Dazu später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Afra Galati. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Der bayerische Ministerpräsident Seehofer ist als Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union CSU wiedergewählt worden. Seehofer erhielt am CSU-Parteitag in Nürnberg 710 Stimmen. 82 Delegierte votierten gegen ihn. Damit kommt Seehofer auf einen Stimmenanteil von 88%. Bei seiner ersten Wahl als Parteivorsitzender hatte Seehofer etwas mehr als 90% der Stimmen auf sich vereinigen können. Nach den beiden Anschlägen auf Luxushotels in Jakarta gerät eine radikal-islamische Gruppe ins Visier der Ermittler. Die Gruppe mit Verbindungen zum Terrornetz Al-Qaida wird auch für andere Anschläge in Indonesien verantwortlich gemacht. Als Drahtzieher der gestrigen Anschläge mit mindestens 8 Toten wird der flüchtige Malaysier Nordin Top vermutet. Nordin Top wird seit mehreren Jahren auch von der amerikanischen Bundespolizei FBI gesucht. In der chinesischen Unruheprovinz Xinjiang hat die Polizei nach offiziellen Angaben diesen Monat 12 Angehörige der Volksgruppe der Uiguren erschossen. Diese Angaben machte der Gouverneur der Region gegenüber den Medien. Beobachter bezeichnen eine derartige Information durch einen Regierungsvertreter als für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich. Bei den Unruhen zwischen den Uiguren und Han-Chinesen waren an die 200 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1600 verletzt worden. Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial zieht sich aus Tschetschenien zurück. Dies, weil ihre Mitarbeiterin Natalia Estemirova ermordet wurde. Der Mord zeige, dass es für Menschenrechtsaktivisten in Tschetschenien zu gefährlich geworden sei, begründete der Leiter von Memorial den Entscheid. Natalia Estemirova war am Mittwoch in Tschetschenien verschleppt und dann erschossen worden. Die Zürcher Kantonalbank ZKB prüft, ob sie einen Kreditfonds für kleine und mittlere Unternehmen einrichten kann. Das sagte ein ZKB-Vertreter in einem Gespräch mit dem Tagesanzeiger. Die Bank könne jedoch das Risiko dieses Fonds nicht selber tragen. Daher müssten sich der Bund und weitere Investoren, wie etwa Pensionskassen, an dem Fonds beteiligen. Der Fonds wäre für den Fall gedacht, dass nach der Exportwirtschaft auch die Binnenwirtschaft unter Druck geraten sollte. Der River-Rafting-Unfall gestern auf der Lütschine im Berner Oberland hat nachträglich ein Todesopfer gefordert. Eine der beiden Frauen, die beim Wildwasserunglück schwere Verletzungen erlitten hatten, ist im Spital verstorben. Die zweite Frau befinde sich in besorgniserregendem Zustand, wie die Kantonspolizei Bern weiter mitteilt. Die starken Niederschläge der letzten 2 Tage beeinträchtigen in der Schweiz und benachbarten Ländern den Verkehr. Am Gotthard gab es am Mittag auf der Alpennordseite im Kanton Uri einen Stau mit einer Länge von 24 Kilometern. Ein Sprecher der Kantonspolizei Uri sagte, weil es geregnet und in höheren Lagen geschneit habe, hätten viele Fahrzeuglenker davon abgesehen, die Passstraße über den Gotthard zu benutzen. Probleme gab es auch, weil verschiedene Flüsse Hochwasser führen. So wurde die Rheinschifffahrt zwischen Basel und Kems eingestellt. Im Kanton Nidwalden werden 2 Kinder vermisst. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass sie in einen Bach bei Wolfenschießen geraten sind. Der Bach war durch den Regen zu einem reißenden Gewässer angeschwollen. In Italien und Österreich haben die Unwetter größere Schäden angerichtet. In Österreich wurde die Stadt Graz wegen Überschwemmungen zum Katastrophengebiet erklärt. Und in Italien kamen 3 Menschen ums Leben, zwei Personen bei Erdrutschen und ein Mensch auf stürmischer See. Im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist ein Haus am Rande eines künstlichen Sees in die Tiefe abgesackt und verschwunden. Mindestens zwei Bewohner werden vermisst. Ein weiteres Haus verschwand ebenfalls in den Fluten. Die Bewohner dieses Hauses hatten sich nicht im Gebäude aufgehalten. Nach Angaben einer Behördensprecherin befindet sich der See auf dem Gelände eines ehemaligen Bergbaubetriebs. Die Schweizer Degenfechterinnen haben an der EM überrascht. Ueli Reist.
Die Schweizerinnen holen im bulgarischen Plovdiv die Bronzemedaille im Teamwettbewerb. Simone Neff, Sophie Lamont, Tiffany Cherude und Eleonore Evecco setzen sich gegen die favorisierten Fechterinnen aus Deutschland durch. An der Tour de France behält der Italiener Rinaldo Nocentini das Leader-Trikot. Der Amerikaner George Hincapie kam allerdings im Gesamtklassement bis auf 5 Sekunden an den Italiener heran. Die heutige Etappe von Colmar über rund 200 Kilometer nach Besançon gewann der Russe Sergei Ivanov. Im Rahmen der heutigen Etappe kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Zuschauerin übersah beim Überqueren der Straße ein Polizeimotorrad. In der Schweizer Fußballmeisterschaft laufen seit knapp 20 Minuten zwei Partien, Young Boys gegen St. Gallen und Neuenburg Xamax gegen den FC Zürich. In keinem der beiden Spiele hat es bis jetzt ein Tor gegeben. Der Schweizer Motorradfahrer Tom Lüthi stürzte im freien Training der 250er zum Rennen auf dem Sachsenring und verletzte sich an der Schulter. Im Qualifying reichte es trotzdem für den 11. Startplatz. Bei den 125ern fuhren die Schweizer hinterher. Dominik Eggerter startet als 23. Randy Krummenacher wegen Motorschadens als 33. und Debütant Damien Remy als 35. und letzter.
Das Wetter: im Norden ziehen am Sonntagmorgen und Vormittag dichte Wolkenfelder mit etwas Regen vorüber. Am Nachmittag wird es zeitweise im Westen und im Wallis sogar ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen bei rund 21 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne und es wird bis 26 Grad warm. Am Montag geht es zeitweise sonnig weiter. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 24 und im Süden bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Die Quittung. CSU-Haudegen Seehofer kriegte auf dem Parteitag einiges zu hören.
Wenn Horst Seehofer sagt, die CSU hat wieder Biss, dann sage ich, das ist schön. Beißt die Richtchen und dann wird's gut.
Der Verdacht: hat der italienische Staat Mafiajäger auf dem Gewissen? Der Rettungsanker: die Zürcher Kantonalbank sorgt sich um die KMU. Der Desorientierungslauf: die Sozialdemokraten tun sich schwer, in der Krise eine Richtung zu finden. Und der neue Sport: mit blutig schlagen und würgen zum Meistertitel. Die CSU ist wieder da. So quittierte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer die 48%, die seine Partei bei der Europawahl im Juni errungen hatte. Auf einem zweitägigen Parteitag in Nürnberg lancierte die CSU jetzt ihren Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst. Der Wahlaufruf, der die Partei zu einem weiteren Erfolg führen soll, widerspricht in einigen Punkten dem Programm der Schwesterpartei CDU. Doch für die CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel kann das ein Vorteil sein. Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
71 Tage noch, dann entscheiden die Deutschen darüber, wer sie künftig regiert. Für die CSU ist das keine Frage. Sie rechnet fest damit, dass die Union die Nase vorn hat und zusammen mit den Liberalen an die Macht kommt. Horst Seehofer, der CSU-Chef, kritisierte in seiner Rede deshalb, dass die FDP bisher keine klare Koalitionsaussage gemacht hat. Für ihn, den Polit-Haudegen, eine Zumutung. Denn seit Seehofer nach dem historischen Debakel bei der letzten Landtagswahl in München das Zepter schwingt, ist die CSU im Dauerstress. Sie schärft ihr Profil und das gegen Freund und Feind gleichermaßen.
Mir ist wichtiger, das möchte ich heute auch mal öffentlich sagen, mir ist nicht so wichtig, ob ich immer gleich im Ranking oben oder unten bin. Mir ist wichtig, dass unsere Familie CSU Erfolg hat an der Wahlurne. Das ist mein Auftrag, liebe Freunde. Und dem habe ich alles untergeordnet.
Eisenhart sei er zu sich selbst gewesen, sagte der bayerische Ministerpräsident. Vielleicht deshalb aber auch oft ungerecht oder zu wenig einfühlsam gegenüber anderen. Dafür bat Seehofer die Delegierten heute vor seiner erneuten Kandidatur als Parteivorsitzender ausdrücklich um Nachsicht.
Aber liebe Freunde, man hat oft keine andere Wahl. In einer so kurzen Zeit, mir stand im Wesentlichen ein gutes Vierteljahr zur Verfügung, um den Vorwurf der Bevölkerung, dass man bei so einem Wahlergebnis nicht einfach so weitermachen kann wie vorher, in die Tat umzusetzen. Ich bitte jedem und jeder an, im Gespräch zu bleiben und in ein Gespräch einzutreten, wenn solche Gefühle aufgekommen sind.
Es war eine selbstbewusste, aber eher ruhige Bewerbungsrede und nicht alle überzeugte Seehofers Selbstkritik. Bei seiner Wiederwahl musste der machtbewusste CSU-Chef jedenfalls einen Dämpfer einstecken. Statt über 90%, wie im letzten Oktober, gab es heute mit 88 rund 2% weniger. Es ist die Quittung dafür, dass Seehofer seine Partei nach der glücklosen Ära Beckstein-Huber ohne große Rücksicht umgebaut und die Basis mit inhaltlichen Kurswechseln verunsichert hat. Deutlich zu spüren bekam das auch die Schwesterpartei CDU. Sie musste auf Druck der CSU zum Beispiel Steuererleichterungen versprechen, was besonders Angela Merkel sichtlich zuwider war. Darauf spielte die Kanzlerin auch an, als sie den Bayern gestern traditionsgemäß ihre Aufwartung auf dem Parteitag machte. Auch sie wolle den Erfolg, sagte Merkel.
Und wenn Horst Seehofer sagt, die CSU hat wieder Biss, dann sage ich, das ist schön. Beißt die Richtchen und dann wird's gut. Und das wird die Aufgabe der nächsten Jahr, der nächsten Wochen sein.
Bei diesem Seitenhieb blieb es dann. In den letzten 71 Tagen vor der Entscheidung demonstrieren CSU und CDU Zuversicht und Geschlossenheit. Es werde einen richtigen Merkel-Wahlkampf geben, prophezeite CSU-Chef Seehofer. Sie sei die stärkste Persönlichkeit der Union. Ein Motto, das der Nürnberger Kinderchor in seinem Ständchen zu Merkels 55. Geburtstag gestern dankbar aufnahm.
Alles Gute und viel Glück, du bist unser bestes Stück.
Da schmunzelte selbst die Kanzlerin und Horst Seehofer strahlte. Der Haussegen in der Union war wieder gerade gerückt, zumindest für den Moment.
Ursula Hötzele. Paolo Borsellino bezahlte seinen Job als Antimafia-Richter teuer. Vor 17 Jahren wurde er mit einer Autobombe umgebracht, bloß 2 Monate nachdem sein Arbeitskollege und Freund Giovanni Falcone auf ähnliche Weise ums Leben kam. Lange schien unbestritten, dass das die Tat der Mafia war. Doch immer schon gab es Stimmen, die sagten, die Spur führe nicht nach Sizilien zur Cosa Nostra, sondern in den innersten Zirkel des Staates. Nun glauben Untersuchungsrichter auf Sizilien tatsächlich entsprechende Spuren entdeckt zu haben und rollen den Fall neu auf. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Massimo Giangimino lebt gefährlich. Er ist der Sohn des ehemaligen Bürgermeisters von Palermo, der in den 70er Jahren eng mit der Mafia zusammengearbeitet hatte. Giangimino lebt gefährlich, weil er sich entschlossen hat, auszupacken. Über die Zeit, als sein Vater Bürgermeister war und die Stadt plünderte, über Kontakte, geheime Mafia-Treffen und vieles andere. Zudem soll er im Besitz einer Briefhälfte sein, und auf diese haben es die Untersuchungsrichter seit Jahren abgesehen. Denn sie verfügen nur über jenen Teil des Briefes, der nicht sehr klar ist. Die Untersuchungsrichter glauben, dass der ganze Brief, verfasst vom damaligen obersten Mafia-Boss Dottor Riina, Hinweise auf die enge Verstrickung von Mafia und Staat Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre geben könnte. Diesen Verdacht haben keine geringeren als die beiden ermordeten Antimafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino schon geäußert. Zum ersten Mal Falcone nach einem misslungenen Dynamitanschlag auf sein Ferienhaus 1989, als auch die damalige Tessiner Staatsanwältin Carla Del Ponte bei ihm zu Besuch war. Damals begann die Cosa Nostra in einem nie dagewesenen Blutrausch. Dutzende von Politikern, Staatsanwälten, Journalisten und treuigen Mafiosi, sogenannte Pentiti, zu töten. Es war ein eigentlicher Krieg. Die Pentiti wurden umgebracht, weil sie mit den Richtern zusammenarbeiteten, die Polizisten, weil sie nicht mehr wegschauten, wenn die Mafia ihren Geschäften nachging, und die Politiker, weil sie nicht mehr in der Lage waren, die Mafia gegen unerwünschte Ermittlungen durch die Staatsanwälte zu schützen. Die Politiker konnten das nicht mehr in gleichem Umfang wie früher, da die alles dominierende Democrazia Cristiana zusehends an gesellschaftlichem und politischem Rückhalt zu verlieren begann. So zumindest lasen Borsellino und Falcone die damaligen blutigen Ereignisse. Um dieser Gewaltorgie ein Ende zu bereiten, sollen, und hier beginnen die Vermutungen, Staat, genauer Geheimdienste und Mafia einen Pakt geschlossen haben. Eine Art Friedenspakt, die der Mafia ihre Geschäfte sichern und der Politik Ruhe vor den Gewaltakten bescheren sollte. Falcone und Borsellino mit ihren Ermittlungen sollen da gestört haben, beide Staat und Mafia. Die Untersuchungsrichter von heute, die den Fall Borsellino wieder eröffnet haben, bleiben aber vorsichtig und ziehen keine voreiligen Schlüsse. Etwas vom Nebel habe sich gelichtet, sagen sie bloß. Es wird wohl Jahre dauern, bis Klarheit herrscht.
Viele Schweizer Firmen stecken wegen der Wirtschaftskrise in einer misslichen Lage. Dass es kaum mehr möglich ist, zu günstigen Konditionen Kredite zu kriegen, macht es umso schwieriger. Einige Ökonomen mögen davon ausgehen, dass es mit der Wirtschaft bald wieder aufwärts geht. Für den anderen Fall will die Zürcher Kantonalbank vorsorgen. Sie will mit einem speziellen Kreditfonds kleinen und mittleren Unternehmen helfen, sollte sich die Situation zuspitzen. Dazu hofft die Bank auf die Unterstützung des Bundes, Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es ist das Worst-Case-Szenario, auf das sich die Zürcher Kantonalbank mit ihrem Fondsprojekt vorbereiten will. Denn sollte sich die Rezession wider Erwarten verschärfen, kämen immer mehr Firmen in Bedrängnis, vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen, sogenannte KMU, die das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft sind. Die Banken wären dem Ansturm von Firmen in Geldnot nicht gewachsen, befürchtet die ZKB. Ihr Lösungsvorschlag heute im Tagesanzeiger: ein Kreditfonds für kleine und mittelgroße Firmen, dotiert mit 1 bis 2 Milliarden Franken, finanziert von verschiedenen Banken, Großinvestoren wie Pensionskassen und dem Bund. ZKB-Sprecher Urs Ackermann erklärt:
Es wäre so, dass die Banken dann die Kredite prüfen, dass sie die Selektion vornehmen und der Bund wäre dann als letzter Garant dahinter mit einer Bundesgarantie.
Ziel des Fonds wäre, wettbewerbsfähige Unternehmen mit Krediten zu stützen, damit sie die Durststrecke bis zum nächsten Aufschwung, bis sich ihre Auftragsbücher wieder füllen, überstehen. Diese Idee der ZKB erinnert stark an einen Vorschlag, den der Industriebranchenverband Swissmem vor ein paar Wochen aufgeworfen hat. Ein Überbrückungsfonds für große Schweizer Konzerne, bei dem ebenfalls der Bund mithelfen würde, die Risiken zu tragen. Swissmem-Präsident Johann Schneider-Ammann ist überzeugt, so oder so, der Bund muss mithelfen.
Wir diskutieren jetzt das, wenn Sie so wollen, das Worst-Case-Szenario, nämlich es dauert lange, es trifft die Firmen alle miteinander, es trifft sie heftiger, als man vermutet hat. Und in dieser Situation, in der die großen Banken plötzlich an eine Grenze kommen, genau in dem Moment darf dann die Industrie nicht kaputt gehen. Und deshalb ist es schon in dieser wirklich außergewöhnlichen Situation denkbar, dass der Bund in den Rücken stehen muss, ein gewisses Risiko übernehmen muss.
Denn ein solches Worst-Case-Szenario kommt dem Bund ohnehin teuer zu stehen. Wenn nicht in Form von Kreditgarantien, um Firmen durch die Krise zu helfen, dann in Form von Arbeitslosen, IV oder Fürsorgezahlungen, so Johann Schneider-Ammann. Noch sind der Überbrückungsfonds für Großunternehmen von Swissmem oder der Kreditfonds für kleine und mittelgroße Unternehmen der ZKB Projekte. Doch ZKB-Sprecher Urs Ackermann ist, was das ZKB-Projekt betrifft, zuversichtlich, beim Volkswirtschaftsdepartement gehört zu finden.
Die Bank ist zuversichtlich, dass sie beim EVD offene Türen einrennen wird, sodass man sich schon sehr bald an die konkrete Umsetzung dieser Fondsidee machen könnte.
Denn schließlich hätten alle, Bund, Banken und Unternehmen, ein Interesse daran, vorbereitet zu sein, sollte sich die Wirtschaftskrise verschärfen.
Ein Hilferuf an den Staat. Nicht immer ging das allen so leicht über die Lippen. Aber die Frage, soll die Wirtschaft wirklich ausschließlich den Marktkräften gehorchen, ist durch die Finanz- und Wirtschaftskrise neu lanciert. Und auch Skeptiker rufen nun plötzlich nach Interventionen und Regulierungen. Die Sozialdemokraten tun das schon lange. Ihnen müsste die Krise eigentlich helfen, doch statt neue Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, wenden sich immer mehr von den Sozialdemokraten ab. Das hat die Europawahl gezeigt und das zeigen kantonale Wahlen in der Schweiz. Raphael von Matt ist den Gründen für die Verluste der Genossen nachgegangen.
Viele Menschen sind wegen der Wirtschaftskrise verunsichert. In Krisenzeiten werde deshalb das Thema Sicherheit wichtiger, ist der Zürcher Politologe Andreas Lattner überzeugt. Viele Wählerinnen und Wähler dächten gerade dabei aber zuletzt an die SP.
Wenn wir nicht so sicher sind und dann noch SP wählen, die sich hier doch allzu integrationsfreundlich präsentiert, dann verlieren wir im Wettbewerb, dann können wir unsere Arbeitsplätze nicht mehr sichern, dann kommen unsere Sozialwerke unter Druck und dann haben sie das Gefühl, dass sie bei den konservativen Parteien besser aufgehoben sind.
Dazu kommt, dass die Sozialdemokraten an Profil verloren hätten. Vor allem, weil die konservativen Parteien in der aktuellen Krise sozialdemokratische Positionen übernommen hätten, meint der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm.
Das Mal war es in ganz Europa, waren es bürgerliche Regierungen, die mit keynesianischen Konjunkturstützungsprogrammen aufgefahren sind. Damit hat natürlich das konservative Lager das Feld der Linken in Beschlag genommen.
Auch in der Schweiz. Im Frühling forderte beispielsweise ausgerechnet SVP-Übervater Christoph Blocher einen Sitz des Bundesrates im UBS-Verwaltungsrat. Eine typisch linke Forderung. Selbstkritisch ist die Analyse von Alt-SP-Nationalrat Franco Cavalli. Die SP habe zwar vor der Krise gewarnt, aber selber keine überzeugende Alternative angeboten.
Und jetzt ist die Katastrophe gekommen. Nur, wir haben uns auf diese Katastrophe nicht vorbereitet, weil in vielen Köpfen führenden SP-Politikern in der Schweiz, aber auch europaweit, sind die neoliberalen Ideen doch ein Stück weit eingedrungen.
Nicht die neoliberalen Ideen, sondern den Mangel an eigenen Ideen, sieht der Politologe Georg Lutz von der Universität Lausanne als Grund für die Schwierigkeiten der SP Schweiz. Sie engagiert sich vor allem gegen den Abbau von Sozialleistungen und von Arbeitnehmerrechten. In vielen Bereichen bekämpfe die SP also Veränderungen, bemängelt Lutz.
Die SP ist schon noch stark in diesen Positionen der Verteidigung des Sozialstaates und auch staatliche Umverteilung gefangen.
Gefangen ist sie auch in einem Richtungsstreit zwischen einem pragmatisch-liberalen und einem traditionell sozialdemokratischen Flügel. Gerade weil die Partei in Wirtschaftsfragen teilweise vom traditionellen Kurs abgerückt sei, habe sie Wahlen verloren, sagt Franco Cavalli als Vertreter des linken, gewerkschaftsnahen SP-Flügels. Die SP müsse wieder linker werden.
Der liberale Flügel ist gescheitert, auch europaweit. Ich bin völlig überzeugt, dass es hat keinen Sinn, zur Mitte zu rücken. Wenn die SP wieder gewinnen will, muss sie wieder eine SP werden.
Das Gegenteil will der wirtschaftsliberale Teil der SP. Dieser Flügel spricht sich beispielsweise für eine klare Begrenzung der Zuwanderung, für mehr Arbeitsanreize für Sozialhilfeempfänger und für mehr Markt im Gesundheitswesen aus. Denn, sagt Rudolf Strahm,
die Partei muss in diesem Gewässer gegen die Mitte hin Wähler gewinnen und vor allem auch Glaubwürdigkeit gewinnen.
Weil man sich über die Richtung nicht einig wird, wirkt die SP orientierungslos, gerade in dieser schweren Krise. Das gibt die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz auch zu.
Wie man mit dieser globalisierten Finanzwelt, die sich völlig abgehoben hat, sowohl von der Realwirtschaft als auch von den politischen Regeln, wie man die in den Griff bekommt. Da herrscht eine gewisse Ratlosigkeit.
Tatsächlich ist die Ratlosigkeit über die Linke hinaus weit verbreitet. Aber sie scheint der SP weit mehr zu schaden als anderen Parteien.
Zwei Kämpfer in einem Käfig, ineinander verschlungen, beide bluten, sind am Boden und machen dennoch weiter. Free Fighting heißt dieser extreme Kampfsport. Er boomt in den USA und im asiatischen Raum schon seit einigen Jahren unter dem Namen MMA, Mixed Martial Arts. Das Ganze ist ein Riesengeschäft. Langsam fasst er auch in Europa Fuß und das Nun, ist das nun grenzenlos brutaler Kampf oder technisch anspruchsvoller Sport? Bereits im nächsten Jahr soll es Schweizer Meisterschaften geben. Andrea Keller hat einen der 20 Clubs in der Schweiz besucht.
Innerhalb weniger Minuten sind die Männer klatschnass im Trainingsraum der Yoga-K MMA-Akademie im luzernischen Rot. Ihr Schweiß sammelt sich auf den weichen Matten, die am Boden liegen. Ziel ihres Kampfes ist es, den Gegner zur Aufgabe zu zwingen, mit Schlägen und Würgegriffen. Gerade dieser Mix aus verschiedenen Techniken macht für den ehemaligen Kung-Fu-Sportler Peter Mettler den Reiz des Free-Fightings aus.
So wie der 18-Jährige sind viele Freefighter Quereinsteiger. Aggressive Querschläger dagegen gebe es kaum, betont Peter Mettler aus eigener Erfahrung.
Ich habe häufig auch Schlägerien als Kind. Aber seit ich mit dem Sport angefangen habe, mit Kampfsport, nie mehr. Ein Kämpfer hat es gar nicht nötig, sich zu beweisen außerhalb des Ring. Wieso auch? Klar, wenn ich jemanden sonst schlage, ist es Brutalität. Aber im Kampf nicht. Ich wollte ihn nicht schlagen, um ihn zu verletzen. Es ist ein reiner Sport, der nichts zu tun hat mit Brutalität.
Die Kämpfe, ausgetragen in einem Käfig, wirken reichlich brutal. Gegner kritisieren, dass beinahe alles erlaubt sei, sogar schlagen, auch wenn einer schon am Boden liegt und blutet. Der Trainer Raphael Perlunger winkt ab. Es gebe sehr wohl klare Regeln. Jedes Drücken, Schlagen oder Stoßen habe seinen Grund.
Das ist eigentlich wahrscheinlich eine der technischsten, der kompliziertesten Kampfsportarten, die es überhaupt gibt, da der Kämpfer ja mehrere Stile fast perfekt beherrschen muss. Es braucht ein gewisses Know-how, um diese Kämpfe zu verstehen, was jetzt zum Beispiel im asiatischen Raum oder in Amerika vorhanden ist. Hingegen bei uns in Europa, die Leute, die das noch nicht kennen, die sehen halt nur, oh, die sind jetzt am Boden und da wird geschlagen. Das ist ein Missverständnis, kommt dann halt auf.
Trotzdem, auch unter Kennern hierzulande, stößt Freefighting auf Skepsis. André Frauchiger vom SMU, einer Dachorganisation des schweizerischen Kampfsports, ist selber Tai-Chi-Sportler. Ihm gehen die Richtlinien zu wenig weit.
Es ist so, dass es eine Sportart ist, die nicht unbedingt mit unseren, man kann sagen, soziokulturellen Empfinden entspricht. Und das ist die Frage, wie man das mit einem gewissen Regelsystem, das gesellschaftsfähig ist und verträglich, weiterentwickeln kann.
Dabei geht es nicht nur um den Kampf an und für sich. Die SMU-Organisation sorgt sich vielmehr um die Richtlinien im Hintergrund. Es gibt keinen allgemein verbindlichen Ehrenkodex, kein klares Dopingverbot beispielsweise und keine Übersicht, an welchen, vielleicht auch dubiosen Kämpfen, ein Athlet bereits teilgenommen hat. Gespräche über ein mögliches Reglement sind am Laufen. Aber neben seriösen Clubs gibt es auch Anbieter, die das brutale Image von regellosen Hinterhofkämpfen regelrecht zelebrieren. Diesem Wildwuchs unter den verschiedenen Anbietern beizukommen, dürfte schwierig sein. Trainer Raphael Perlunger hat sich aber genau das zur Aufgabe gemacht. Einerseits aus Liebe zum Freefighting, wie er sagt, und andererseits auch aus geschäftlichem Interesse. Als junger Mann in die USA ausgewandert, ist er erst vor 4 Jahren zurückgekommen, mit dem Wissen, dass sich mit Freefighting viel Geld machen lässt. Ohne verbindliche Richtlinien für alle geht das aber nicht.
Und ich weiß, dass das nur in die richtige Bahn kommt und dass wir ein allgemeines Verständnis nur bekommen, wenn das richtig reglementiert ist und auch richtig in einem Verband organisiert ist.
Freies Würgen und Schlagen, das war ein Beitrag von Andrea Keller. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.